Working Beyond 9 to 5, der Podcast, in dem sich alles um Visionen für die Arbeitswelt der Zukunft dreht. Mein Name ist Katharina van Meenen-Röhrig. Mit meinen Gästen spreche ich über die neuesten Trends und Entwicklungen im Bereich Human Resources. Wir erforschen die spannenden Chancen, die sich durch innovative Arbeitsmodelle, moderne Arbeitsumgebungen und leistungsstarke Softwarelösungen ergeben. Und los geht's! Let's design the future of work. Hallo und herzlich willkommen zur 5. Folge unseres GFOS-Podcasts Working Beyond 9 to 5. Ich freue mich sehr. Heute habe ich Professor Dr. Erik Frehr bei mir im Podcast. Erik ist deutsch-französischer Wirtschaftswissenschaftler, seit 2001 Hochschulprofessor im Bereich Finance und seit 35 Jahren Unternehmensberater mit dem Schwerpunkt Corporate Finance. Zudem interessiert er sich sehr für ökonomische Fragen und engagiert sich sozial für Studierende. Herzlich willkommen, lieber Erik. Schön, dass du da bist. Stell dich doch gerne auch noch mal selber einmal kurz vor.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Und bin knapp 60 jetzt geworden. Tatsächlich, kaum zu glauben. Macht genauso viel Spaß wie vorher. Und insofern bin ich nach wie vor sehr, sehr engagiert in Wirtschaftsfragen, auch in sozialen Fragen. Du hattest gerade es erwähnt. Ja, und freue mich, hier zu sein bei der GFOS, die ich ja gefühlt und faktisch über 30 Jahre kenne.
Ja, herzlich willkommen nochmal. Schön, dass du da bist. Erik, 60 Jahre hast du auf dem Puckel, hast du gerade schon gesagt.
Wahnsinn.
Da gab es wahrscheinlich einige Weiterbildungen. Was war denn deine letzte?
Ja, eigentlich bildet man sich ja permanent weiter. Das ist ja der angenehme Vorteil, Hochschulprofessor zu sein. Die Studenten helfen natürlich auch, einen fit zu halten. Ansonsten habe ich ja, du hast es ja vorhin erwähnt, einige Aufsichtsräte und Beiräte. Und insofern, und Rotary hilft natürlich auch immer, unsere Mittagssessions, wo die jeweiligen Kollegen und Freunde zu speziellen Sachthemen immer wieder was Entsprechendes, Vernünftiges zu sagen haben. Das hilft eigentlich permanent am Ball zu bleiben. Beiräte zum Beispiel, Deutsche Bank, hatte ich gerade noch eine Sitzung. Und das hilft natürlich, die Welt etwas besser einschätzen und klassifizieren zu können.
Ja, permanent ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Stichwort oder auch das Stichwort Upskilling. Was genau verstehst du unter dem Stichwort Upskilling und warum ist das für die heutige Welt eben auch so wichtig, sich permanent weiterzubilden?
Ja, letztendlich reden wir über Long Life Learning. Ne? Das ist die Konstellation, die heute notwendig ist. Was heißt heute? Die ist eigentlich schon immer notwendig gewesen. Und zwar in allen Bereichen, das ist ja nicht nur fachlich und sachlich, sondern auch privat. Ja. Also wenn ich so sehe und zurückschauen darf, was sich so in den letzten 40, 50 Jahren getan hat, dann ist das schon Wahnsinn. Und wenn man jetzt antizipiert, was auf einen zukommt in den nächsten 10, 20 oder 30 Jahren, die Stichworte, die werden wir bestimmt nachher noch hören, dann ist klar, man muss dranbleiben, um aktiv weiter gestalten zu können, ansonsten ist man draußen.
Und als Hochschulprofessor, Erik, wie schätzt du das ein oder was beobachtest du da? Sind Unternehmen heute mehr bereit, in die Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden zu investieren?
Naja, wenn sie das nicht machen, dann sage ich das mal so deutlich, dann sind sie verrückt oder wahnsinnig. Natürlich muss investiert werden, um die Wettbewerbsfähigkeit eigentlich überhaupt an sich aufrechtzuerhalten. Und klar, die Themen sind ja klar, KI, AI, Digitalisierung, ganz, ganz wesentlich. Und die Weiterbildung findet Gott sei Dank auf allen Ebenen statt. Also unsere Hochschule, die FOM, ist ja letztendlich faktisch in drei Säulen unterwegs. A, Online, B, Präsenz und C, sicherlich Richtung Fernstudium auch. Und das machen wir natürlich, weil die Kunden das wollen, das ist gar keine Frage, also sprich unsere Studenten, aber im Wesentlichen auch, weil wir wettbewerbsfähig bleiben müssen und können. Und deswegen bieten wir regelmäßig, also auch wir in der Hochschule, für unsere Angestellten logischerweise und auch für die Professoren permanent Weiterbildungsmöglichkeiten an.
Ja, Wettbewerbsfähigkeit natürlich als Hochschule, aber natürlich auch für die Unternehmen. Wir hatten gerade darüber gesprochen. Welche Fähigkeiten, glaubst du, sind aktuell und vor allem auch für die Zukunft besonders wichtig zu fördern?
Also neben der Fachlichkeit, die ja immer wieder betont wird, wir hätten nicht genügend fachlich ausgebildete Leute. Und das ist übrigens ja nicht nur auf Uni-Ebene, sondern ganz klipp und klar auf Handwerksebene ganz entscheidend. Fehlt vielen mittlerweile auch die soziale Kompetenz. Das ist leider festzustellen. Und damit auch die Kompetenz, wenn wir jetzt nochmal fachlich unterwegs sind, die Themen hatte ich gerade angesprochen hinsichtlich Digitalisierung und KI. Und ein Thema, was uns ja alle zumindest in Europa beschäftigt, ist Environmental Social Governance, also die ESG, nicht nur die Regulations, sondern was daraus auch kommt. Das heißt, wir müssen das ja ab einer ganz bestimmten Größe und Ordnung in im Annual Report, also im Geschäftsbericht und so weiter, entsprechend erwähnen, aber nicht nur erwähnen, sondern auch umsetzen. Das heißt, das ist ein Thema, wo die meisten Studenten bzw. Mitarbeiter nicht hinreichend ausgebildet sind und auch nicht hinreichend kompetent sind.
Wenn wir jetzt noch mal kurz bei dem Stichwort Sozialkompetenz oder auch Soft Skills bleiben, inwiefern sind die Soft Skills mittlerweile vielleicht genauso wichtig wie technische Expertise und was tragen die Hochschulen dazu bei, diese Soft Skills auch zu lernen?
Also ganz wichtiger Aspekt, 50% ist mal ein alter Spruch, ohne Soft Skill Fähigkeiten kann man eigentlich weder Führungspositionen wahrnehmen, noch Menschen begeistern oder führen. Es reicht nicht, wenn man Fachexperte ist oder negativ formuliert Fachidiot, sondern ganz im Gegenteil, die soziale Kompetenz ist das A und O heutzutage. Die Menschen wollen geführt werden, man muss mit denen zusammenarbeiten, man will sie motivieren, man will sie abholen. Und gerade in unserer heutigen Gesellschaft, wo vielleicht jetzt eine Generation zwischenzeitlich vorhanden ist, die ja vielleicht ein bisschen mehr auf sich achtet oder ein bisschen zu viel sehr auf sich achtet, die muss man auch dann entsprechend führen und motivieren. Ich glaube, das kriegt man ganz gut hin, indem man auch diese soziale Kompetenz auf jeden Fall hat.
Mhm. Erik, was glaubst du oder was ist deine Einschätzung dazu? In welcher Weise hat sich die Rolle der Hochschulen in den letzten 5 Jahren verändert, was das Thema Upskilling oder auch Lernen anbetrifft? Und vor allem, wie wird sich der Trend in den nächsten 5 Jahren fortsetzen?
Naja, die Hochschulen haben sich schon massiv verändert. Also insbesondere unsere Hochschule. Also Covid war sicherlich bei vielen Unternehmen wie bei uns auch ein Gamechanger in gewisser Hinsicht. Dann kommt natürlich auch hinzu, dass demografisch nicht mehr so viele junge Leute da sind. Wir haben mittlerweile 7.000 bis 8.000 Studenten im reinen Online-Bereich unterwegs. Und die Tendenz, du hast nach 5 Jahren gefragt, wo geht die Reise eben wohin? Wir gehen davon aus, dass wir 50% unserer Lehre faktisch online machen werden. Dazu hat die Hochschule große Investments vorgenommen, also quasi RTL-Studios gebaut, wo hochprofessionell große Gruppen, 500 bis 1.000 Leute, gemanagt werden können. Und das ist ein Trend, der Kunde möchte, dass der Kunde als Student sagt, naja, ich möchte montags entscheiden, ob ich heute online gehe oder ob ich Präsenz mache oder ob ich einen Teil meines Fernstudiums abfackeln möchte. Und das in relativ kurzer Zeit. Und insofern, das sind ja nicht nur die Vorlesungen, die wir so strukturieren, sondern das sind ja auch Seminare oder Kurzinhalte, also sogenannte Zertifikate, die man erwerben kann, die finden im Wesentlichen tatsächlich online statt.
Mhm. Sehr spannend. Wie ist das, wenn man sich diesen Verlauf oder diesen Trends auch anguckt und du sagst, der Kunde verlangt das. Wenn wir vielleicht uns mal angucken, wer ist denn heute der Kunde? Durchschnittsalter, hat sich das verändert der Studierenden? Weil wir sprechen gerade über lebenslanges Lernen. Das ist logischerweise, wenn man an Studenten denkt, dann denkt man an Leute, die vielleicht gerade aus dem Abitur kommen. Wie ist denn da so der Trend?
Ja, also ich meine, ist alles da, ne? Das ist ganz klar. Wir haben die ganz jungen Leute, die Lehre wird ja nicht mehr ganz so gerne gemacht. Die gehen ja direkt ins duale Studium dann. Das heißt, die machen das Arbeiten im Büro, im Office oder auch zu Hause mit der Hochschule zusammen. Das sind sicherlich die recht jungen Leute. Dann haben wir die Masterprogramme, dann haben wir die MBA-Programme und die PhD-Programme. Das heißt, da bist du eigentlich nonstop dran bis Mitte 30, wenn du es konsequent durchziehst oder Anfang Mitte 30. Aber ich sehe auch zusehend tatsächlich Studenten und Studentinnen älterer Größenordnung, die dann 40, 50 und teilweise auch 60 sind, die einfach nochmal Spaß haben, nochmal kommen und die sind nicht im Rentenalter, sondern die arbeiten Fulltime oder Parttime und haben einfach Lust, in bestimmten Bereichen was zu machen. Du hattest vorhin gefragt, naja, wie hat die Hochschule sich verändert? Es gibt ja sogenannte ETCS-Points, also was man generieren kann, um Master-Level oder was auch immer dann erreichen zu wollen. Wir haben auch sogenannte Top-Up-60er-Master. Das heißt, wenn man eine bestimmte ETCS-Punktzahl im vorigen Studium hat, dann kann man einfach aufsetzen und einen Master noch oben draufsetzen. Also für die früher Diplomkaufleute FH waren, könnten das beispielsweise machen. Oder die auch noch mal einen zweiten Master haben wollen in einem ganz bestimmten anderen Bereich. Und das ist natürlich spannend. Also wenn jetzt einer sagt, naja Gott, ich bin Finance-Typ und ich brauche aber jetzt, weil ich CFO werde, tatsächlich noch mal HR noch, dann zieht er sich einfach über 2 Semester, im Wesentlichen online, noch mal einen zweiten Master rein. Insofern passen wir wirklich die Bedürfnisse für die Menschheit bzw. für die Studenten an.
Super spannend. Wir hatten eben das Stichwort digitale Transformation oder auch Online-Studiengänge schon angesprochen. Inwiefern beeinflusst denn die digitale Transformation die Weiterbildung konkret? Sind das jetzt im Speziellen Online-Studiengänge oder wie muss man sich das im Konkreten vorstellen?
Nee, das ist in allen Bandbreiten mittlerweile. Also wir fangen mal an mit Seminararbeit, mit Masterarbeiten, Abschlussarbeiten generell oder Bachelorarbeiten. Wir werden ChatGPT oder das, was aus China gekommen ist, definitiv nicht aufhalten können. Das Einzige, was man machen kann, ist damit umzugehen. Das heißt, als Unterstützungsvariante anzubieten. Die Studis müssen tatsächlich auch dies ausweisen. Ja? Wenn sie ChatGPT benutzen, dann müssen sie in der Abschlussarbeit das entsprechend ausweisen. Dann, das heißt, wir bringen den Studenten faktisch bei, wie man damit umgeht oder haben tatsächlich mittlerweile eigene KI-Skills in Lizenz aufgebaut, sodass wir eigentlich optimal die Studenten auf die nächste Entwicklungsphase vorbereiten.
Mhm. Cool. Nutzt ihr KI auch bereits, um maßgeschneiderte Lehrpläne zu entwickeln? Also ist KI da heute auch schon wirklich ein Thema und wie könnte das in Zukunft auch aussehen?
Also wenn ich mich jetzt mal als Dekan betrachte, wäre das peinlich, wenn die KI tatsächlich meine ganzen Programme schneidert. Dennoch ist es so, natürlich ist es einfacher, über KI, ChatGPT und andere Geschichten die Konkurrenz zu analysieren und aus der Konkurrenzanalyse logischerweise dann sicherlich auch den ein oder anderen On-Top-Input zu bekommen, den man vielleicht vorher nicht gesehen hat, weil man einfach die ganze Palette an Fächerkombinationen oder an Weiterbildungsmaßnahmen durch die Konkurrenz einfach doch nochmal als Abgleich bekommt, sodass definitiv hier eine Unterstützung auch für den Dekan beziehungsweise fürs Rektorat da ist, damit wir diese entsprechenden Studiengänge konzipieren können.
Mhm. Glaubst du, dass KI auch dazu beitragen wird, die Weiterbildung stärker zu individualisieren und zu personalisieren für die Studierenden?
Also wir haben ja gesagt vorhin, wir haben 50% online in Zukunft. Dann gibt es natürlich ein Manko, das Treffen, das persönliche Treffen, also die sozialen Netzwerke. Wenn die nicht mehr da sind, dann wird es, glaube ich, schwierig. Ich habe jetzt neuen Studenten gehabt bei der Abschlussprüfung, der hat nachts das Studium durchgezogen. Den habe ich echt bewundert, weil er einfach einen gnadenlosen Fulltime-Job hatte. Der sagte, als wir ihn gefragt haben, was fehlt, hat sofort gesagt, mir fehlen die Menschen. Mir fehlt der soziale Kontakt. Der hat eigentlich nur durchgearbeitet, hat irgendwie seinen Titel gemacht, aber letztendlich fehlt einem das. Das heißt, wir müssen in der Personalisierung dabei bleiben. Das heißt, wir müssen tatsächlich treffen, möglicherweise gerade bei Voll-Online-Studiengängen komplett induzieren, ob das Sports-Events sind, das macht ihr im Unternehmen ja auch, oder andere Sachen, ja, wo die Leute wirklich zusammenkommen und man den Eindruck hat, okay, da tauschen sie sich tatsächlich aus. Also wenn das nicht mehr gegeben ist, ich glaube, dann wird es irgendwann zu einer Konserve. Mhm. Das wird dann übel.
Siehst du das auch als eine der größten Herausforderungen an, dass dieser soziale Kontakt eben in der Zukunft möglicherweise dazu kurz kommen könnte? Und welche weiteren Herausforderungen siehst du in der Weiterbildung der Zukunft?
Ist ja heute schon der Fall, ne? Dass, wenn ich so sehe, auch bei meinen Kindern, die im Wesentlichen online arbeiten, ab und an ins Büro auftauchen, sich dann abgleichen. Das mag man als junger Mensch, der ohnehin groß soziale Kontakte hat, dann möglicherweise kompensieren. Aber wenn man dann mal so ein bisschen weiter guckt und man trifft sich vielleicht nur einmal die Woche, dann glaube ich, geht erstmal die Unternehmenskultur möglicherweise den Bach herunter und die soziale Datenbasis ist einfach nicht mehr da und das Verständnis für andere Menschen und für andere Personen ist möglicherweise auch nicht mehr da. Und es ist schon noch so, dass in komplizierten Verhandlungen Face-to-Face absolut wesentlich ist. Und wenn ich den anderen nicht sehen kann, nicht fühlen kann, nicht riechen kann, also nicht erfassen kann, dann kann ich den deutlich schlechter intellektuell bearbeiten. Mhm. Sodass also alle Weiterbildungsmaßnahmen das massiv in Betracht ziehen sollten und oder auch Kurse dazu anbieten sollen. Also ganz speziell für diejenigen, die eigentlich den ganzen Tag online unterwegs sind. Man wird möglicherweise sonst sozial am Öf. Das wäre vielleicht auch nicht gut.
Ja, das sehe ich absolut genauso. Wir hatten das Thema ja eben auch schon angesprochen. Soft Skills erwirbt man ja in der Regel auch durch Sozialkontakte, muss man sagen. Und wenn die eben ausbleiben, wird sich das Problem vermutlich in den nächsten Jahren eher verschlechtern als verbessern. Welchen Einfluss glaubst du, haben auch soziale Netzwerke oder Online-Communities auf die Weiterbildung?
Ja, die sind natürlich wesentlich. In welchem sozialen Netzwerk wächst man eigentlich auf? Was ist mein Umfeld? Wir kennen das ja. dass das eine sehr, sehr große Rolle spielt. Jetzt haben wir natürlich eine latente Überflutung. Latent ist auch höflich formuliert. Wir haben eine Überflutung an Datenmengen. Und auch wenn wir jetzt mit ChatGPT oder über KI oder Digitalisierung an sich reden, dann ist natürlich die Datenbasis das Entscheidende. Wenn die Datenbasis nicht clean ist, sondern Schrott drin ist, dann multipliziert dieser Schrott sich logischerweise auch. Und wenn das dann kolportiert wird in den sozialen Netzwerken, dann ist das natürlich schwierig, das wieder einzufangen, zumal ja heute die Menschen sehr, sehr jung damit anfangen, die jungen Leute, das ja, geht ja eigentlich ja, mit Beginn der Schule schon los, alle haben irgendwie ein Handy und fummeln da irgendwas mit rum und kriegen natürlich Daten. Und nochmal, wenn die Datenbasis nicht sauber ist oder da kein Filter drin ist, gerade für junge Leute, ja, na gut, dann kann auch was transportiert werden, was Unsinn ist oder was wenig sinnvoll ist, anders formuliert. Insofern sehe ich da auch ein deutliches Risiko. Mhm. Ja, also neben der soliden, profunden Datenbasis brauchen wir auf jeden Fall auch im Sinne des Entgegenwirkens der Überflutung gewisse Ruhezonen. Also eine tatsächliche Rückgriffszone oder Rückzugzone ohne Online, ohne interaktiv zu sein. Weil der Mensch braucht einfach ja, einen gewissen Reset auch mit sich selbst, um das zu verarbeiten, was er da den ganzen Tag aufnimmt oder möglicherweise auch konsumiert.
Auch fand ich jetzt gerade sehr interessant, dass du gesagt hast, die Studierenden müssen, also in meiner Zeit als Studierende gab es noch kein ChatGPT, deswegen muss ich da nochmal nachfragen. Also die müssen das kenntlich machen wie eine Quelle, wenn sie ChatGPT benutzen.
Ja, nee, nicht eine Quelle, sondern tatsächlich als Hilfsmittel. Also sie können das, wir können es ja eh nicht verhindern. Ja? Also wir können es nicht überprüfen. Das heißt, wir würden ja sonst ein Überprüfungssystem aufbauen müssen, wo wir immer verlieren würden gegen der Digitalisierungsentwicklung. Da hätten wir gar keine Chance. Also kann man ja nur mit dem System arbeiten und das so sinnvoll wie möglich verwenden und ihn noch im besten Case, hatte ich vorhin ja erwähnt, tatsächlich auch den beizubringen, wie man damit umgeht und was man da alles an Möglichkeiten tatsächlich rausziehen kann. Und auch unsere Hochschule nutzt das, also intern in der Verwaltung, ich weiß es, ja, und auch bei Mitarbeitern. Also es macht ja absolut Sinn, zu sitzen. Nehmen wir mal die Presseabteilung, ja, relativ einfach. Warum muss man alles mühsam alleine vorformulieren, wenn man was hat, dann seinen Duktus entsprechend draufbringen kann. Und so ist es ja nicht ja dann auch vergleichbar mit Seminaren und Abschlussarbeiten. Aber wenn ich da auch mal in die Zukunft schaue, dann ist das meine persönliche Meinung jetzt. Nicht die Meinung des Dekans an der FOM, sondern meine persönliche Meinung, dass wir vielleicht in 5 Jahren gar keine Abschlussarbeiten mehr haben. Sondern wir werden sehr umfangreiche mündliche Prüfungen haben. Mhm. Und ich glaube, die Studenten werden sich danach sehen, wieder Abschlussarbeiten schreiben zu dürfen, ohne ChatGPT, weil die sicherlich die mündlichen Prüfungen, ich kenne das ja noch, bei mir selbst, nicht nur bei der Doktorarbeit und bei der Habilitation, die haben es in sich. Ja? Und da kann man den Studenten natürlich in allen Richtungen komplett ausfragen. Da sitzt kein ChatGPT dabei.
Ich erinnere mich noch ganz gut. In meiner Masterarbeit hat Erik nämlich mein Kolloquium geführt. Insofern das fand ich ehrlich gesagt immer einen sehr spannenden Austausch oder auch einen guten Austausch. Sowohl im Bachelor als auch im Master hatte ich ein Kolloquium. Und man kann halt sehr, sehr detailliert aufzeigen, wie tief man sein Thema auch verstanden hat.
Ist doch gut so, weil genau. dann testet man nämlich nochmal da. Ich glaube, da haben die Studenten sehr hohen Respekt vor der mündlichen Prüfung. Man kann sie auch ausdehnen auf 1,5 Stunden beispielsweise, 1 Stunde. Ich glaube, dann relativiert sich das eine oder andere nochmal und dann wird die Vorbereitung anders. Anders, als ich das bei meinem Rigorosum bei der Doktorarbeit hatte. Da war ich ein bisschen eng vorbereitet. Ne? So.
Ja gut, also besser zu viel als zu wenig, so habe ich das auch immer gesehen. Erik, super spannend. Vielleicht eine letzte Frage, die ich allen meinen Gästen immer gerne stelle zuletzt. Also stell dir vor, du bist der kreative Kopf des Projektes Designing the Future of Work. Deinen Ideen sind also keine Grenzen gesetzt. Welche Zukunft der Arbeitswelt würdest du erschaffen, wenn alles möglich wäre?
Das ist natürlich eine sehr umfangreiche und spannende Frage, in der Tat. Also klar, die Thematik ist ja logisch, wir brauchen Flexibilität, wir brauchen Online, wir brauchen Zugang zu Datenbanken, also zu Inhalten. Wir brauchen in der Tat möglicherweise verpflichtend auch soziale Kontakträume, wo man auch wirklich zusammenkommt, also sprich Meetingräume und solche Sachen. Das heißt, man kann das alles gar nicht komplett ausdelegieren und schon mal gar nicht zu Hause. Man braucht schon ein gewisses Arbeitsumfeld. Das heißt, wir brauchen natürlich Working Spaces in unterschiedlichen Regionen, ja, also weltweit möglicherweise auch. Es gibt ja Leute, die das ganze Leben unterwegs und arbeiten, das funktioniert, habe ich gehört. Ist verrückt, aber es funktioniert. Das hängt natürlich auch vom Job ab, ist ja klar. Ne? Der Handwerker wird natürlich anders strukturiert sein, der das Dach reparieren muss, muss vor Ort sein. Aber Schulungen, also andere Sachen können natürlich dann auch für solche Berufszweige dann online gemacht werden oder zumindest Teile online gemacht werden. Wir brauchen die soziale Präsenz, haben wir vorhin angesprochen. Und wir brauchen tatsächlich auch so einen Ausschalter. Also dass nicht der Mensch nonstop im Prinzip in Kontakt ist. Weil sonst, wie gesagt, das Gehirn funktioniert im Reset dann einfach nicht mehr. Das reicht dann auch nicht die 4 bis 8 Stunden Nacht. Das ist das eine. Ansonsten glaube ich schon, wir werden, also wenn ich jetzt, ich habe ja vorhin mein Alter schon erwähnt, wenn ich jetzt mal 20, 25, 30 Jahre weiter gucke, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es Roboter gibt, die es ja auch heute schon gibt, die multiple Funktionen übernehmen werden, mit denen man sicherlich keinen echten sozialen Kontakt, Stand heute, wie mit Menschen hat, aber die Hilfe abnehmen können, wenn ich jetzt mal an Pflege oder an andere Sachen denke. Ja, da werden wir da also definitiv noch einiges erleben. Ich persönlich gehe davon aus, dass ich so einen Kollegen da zu Hause rumlaufen habe. Ja, heute ist das ja eigentlich das Teil, was auf dem Boden alles sauber macht. Wenn man das jetzt mal, man sich mal in der Waffentechnologie sich das anguckt, wie weit man da eigentlich schon ist, dann ist das völlig klar, dass wir auch robotergesteuerte Projekte haben oder ja, sagst hier, wie sieht Future Work aus? Das im Übrigen in der Maschinerie, wenn man heute guckt, dann sitzt der ist der Roboter innen drin, der ist jetzt nicht personalisiert. Aber wer steht denn außen vor? Der Computerexperte oder wer arbeitet mit dem zusammen? Da sind wir eigentlich schon lange. So, und wenn man das jetzt dann tatsächlich sogar mal in der Weiterbildung mal weiterdenkt, dann kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass es vielleicht auch mal Vorlesungen gibt, ausschließlich, die von Avataren gemacht werden und die gesteuert werden von sicherlich gefüttert durch uns logischerweise oder durch andere. Und ja, also ich glaube, ich bin einer der letzten Dinosaurier, der noch Präsenzvorlesungen macht.
Vielleicht ist die Mischung einfach das, was entscheidend ist,
Erik. Das will ich später hoffen, dass man da nicht ganz alleine steht mit dem Roboter und der einen die ganze Zeit belehrt. Ja, also das wäre jetzt auch nicht gerade so sinnvoll.
Ganz spannende Anekdote vielleicht noch. Wir sind ja immer gerne in Singapur und da gibt es wirklich Restaurants, in denen du komplett von einem Roboter sozusagen als Kellner bedient wirst.
Komplett. Und das funktioniert auch.
Genau, also der nimmt die Bestellung auf und der bringt dir dann auch das Essen.
Und das ist auch personalisiert? Sieht der nett aus oder wie ist das?
Der sieht nett aus. Also die Kinder sind begeistert immer. Nicht schlecht. Genau. Ja, lieber Erik, vielen Dank für deine Zeit und die wirklich interessanten Einblicke. Vielen Dank auch an alle Zuhörer. Wir hören uns wieder im März und in diesem Sinne, let's design the future of work.
Vielen Dank fürs Dasein. Bis bald.